Ja, einen guten Morgen auch von mir. Schön, dass ich mal wieder bei euch sein kann. Ich war ja schon mal zum Predigen hier und ein paar kenne ich auch ein bisschen persönlicher. Die Anne zum Beispiel, als wir vor 12 Jahren hierher gezogen sind, mein Mann Uli und unsere 2 Kinder und noch keinen Menschen kannten, war Anne eine der ersten Menschen in Wetter, die ich kennenlernte, weil sie unsere Nachbarin ist. Und das war richtig cool, denn manche waren ganz zurückhaltend und ich dachte, okay, wie ist denn das hier so in NRW? Aber da war die Anne und noch 1, 2 Leute, die gleich auf einen zugegangen sind und das hat einem geholfen, heimisch zu werden. Und nun fühle ich mich schon richtig als Veteranerin. Genau. Ich bin verheiratet mit Uli, wir haben 2 Kinder, die sind groß und weit weg, die leben an Ost- und Nordsee. Das ist sehr schön, weil man dann ein gutes Ziel hat, um mal wohin zu fahren. Ich arbeite als Autorin, Sprecherin und Seminarleiterin und ich teile außerdem mit Anne die Vorliebe für Fahrrad und Katzen. Genau. Und sehr gerne steigen wir jetzt tiefer ein in eine biblische Geschichte. Viele von uns sind gewöhnt, mit Maske einkaufen zu gehen und einige von uns haben jetzt auch eine Maske auf dem Gesicht. Daran haben wir uns mittlerweile gewöhnt, dass das so ist. Wie war das früher, zur Zeit Jesu? Im alten Orient hat man keine Maske getragen, aber oft mit einem Schleier oder einem Turban bestimmte Teile auch verhüllt, auch die Ohren. Und Jesus hat manchmal, wenn er gesprochen hat, ganz bewusst gesagt, Leute, jetzt hört aber bitte mal zu, jetzt wird es wichtig. Vielleicht haben damals dann auch die Leute ihre Ohren ein bisschen befreit, um gut hören zu können. Und einmal, als Jesus das gesagt hat, Leute, hört gut zu, hat er diese Geschichte erzählt. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Als er die Saat auf seinem Feld ausstreute, fielen einige Samenkörner auf einen Weg, wo sie zertreten wurden, und die Vögel kamen und pickten sie auf. Andere Körner fielen auf eine dünne Erdkruste mit felsigem Untergrund. Diese Saat ging zwar auf, verdorrte aber, weil Feuchtigkeit fehlte. Andere Samenkörner fielen in die Dornen, die schnell wuchsen und die zarten Halme erstickten. Wieder andere fielen auf fruchtbaren Boden. Diese Samenkörner wuchsen heran und brachten eine 100-fache Ernte. Nach diesen Worten rief er, wer hören will, der soll zuhören und begreifen. Seine Jünger fragten ihn, was das Gleichnis zu bedeuten habe. Er entgegnete, euch ist es erlaubt, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen. Allen anderen aber werden sie in Gleichnissen verborgen erzählt, damit sich erfüllt, was in der Schrift steht. Sie sehen, was ich tue, aber sie nehmen es nicht wirklich wahr. Sie hören, was ich sage, aber sie verstehen es nicht. Das Gleichnis hat folgende Bedeutung. Die Samenkörner sind Gottes Botschaft. Der Same, der auf den festgetretenen Weg fiel, steht für Menschen, die die Botschaft zwar hören, aber dann kommt der Teufel und raubt sie ihnen wieder weg und verhindert, dass sie glauben und gerettet werden. Mit dem felsigen Boden sind jene gemeint, die die Botschaft freudig aufnehmen, aber wie bei jungen Pflanzen in einem solchen Boden reichen die Wurzeln nicht sehr tief. Eine Weile glauben sie zwar, aber wenn Schwierigkeiten kommen, wenden sie sich ab. Der von Dornen bewachsene Boden meint Menschen, die Gottes Wort zwar hören und annehmen, sich aber durch die Verpflichtungen, den Reichtum und die Zerstreuung des Lebens schon bald wieder davon ablenken lassen. Auf diese Weise gelangt nichts zur Reife. Der gute Boden dagegen steht für verlässliche, aufrichtige Menschen, die Gottes Botschaft hören, an ihr festhalten und durch ihre Beständigkeit viel Frucht hervorbringen. So zu lesen in Lukas 8. Vielleicht kennt mancher von euch auch dieses dumpfe Schuldgefühl, was wir manchmal haben. Du solltest mal wieder mehr Bibel lesen. Du hast es 2 Tage nicht getan und manchmal hast du auch viel mehr Lust, was anderes zu lesen. Ich jedenfalls kenne manchmal auch solche Gefühle. Dann aber kenne ich auch wieder Erlebnisse mit Gottes Wort, die so richtig tief gehen, wo ich das Gefühl hatte, ja, jetzt weiß ich wieder, warum ich denn Bibel lesen will, warum das so wichtig ist. Am Anfang dieses Jahres hatte ich eine kleine Krisenzeit im Rahmen meiner ehrenamtlichen Mitarbeit in der Ruhrkirche. Plötzlich hatten sich negative Gedanken in meinen Kopf eingeschlichen. Du bist nicht gut genug für das, was du da übernommen hast. Schaffst du das überhaupt noch so, was du da leisten sollst? Und mitten in diese ganzen negativen Gedanken über mich selbst, über mein Vermögen oder Unvermögen, kam plötzlich der Gedanke, was denkt Gott eigentlich über mich? Eine Stunde später kam der Postbote. Ich öffne unseren Postkasten, heraus purzelt ein Brief und in dem Brief finde ich einen Bibelvers. Und der hieß: Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott? Es sind unendlich viele. Bums, das hatte gesessen. Es war genau das Wort, was ich in dem Moment gebraucht habe. Ich habe mich hingesetzt, habe Gott gedankt, habe gesagt, hey, das war eine schnelle Antwort. 60 Minuten später ein Wort von dir und das über den postalischen Weg von jemand, der keine Ahnung hatte, dass diese Frage mich an dem Morgen beschäftigte. Das hat mal wieder so diese Faszination Bibel in mir ausgelöst. Dass eben die Bibel manchmal oder oft ein Buch ist, was uns ganz anders und ganz tief beleben kann, auf eine Art und Weise, die uns staunen lässt. In Lukas 8 nimmt Jesus die Menschen mit hinein ins Nachdenken über einige sehr wichtige Gedanken, über seine Person, über das Wort Gottes und auch über die Menschen selber, über die Art und Weise, wie sie denn zum Wort Gottes stehen. Und ich möchte gern in 3 Gedanken mit euch durch diesen Text hindurchgehen. Jesus ist unendlich freigebig, das ist mein erster Gedanke. So, jetzt habe ich es. Gut. Nee, das ist zu weit. Gut. Wir haben in der Einleitung von den beiden netten Damen hier eben schon so ein bisschen die Schau mitbekommen, wie das manchmal bei uns zu Hause läuft. Mit unseren Samentütchen oder mit unseren Zwiebeln, die wir irgendwie in die Erde bringen wollen, aus denen etwas werden soll. Eigentlich wollte ich euch jetzt kurz fragen, wie ihr das zu Hause macht. Das erspare ich mir jetzt aber, weil die das schon so schön eingeführt hatten. Wie war das damals in Palästina? Denn die hatten ja nicht den Schrank, von dem hier vorhin berichtet wurde. Die hatten andere Bedingungen. Jesus hat damals ja zu Städtern gesprochen und trotzdem glaube ich, dass die sehr wohl wussten, wie denn die Begebenheiten damals waren. Es waren schmale Äcker, die es damals gab und um diese Äcker herum gab es Trampelpfade, auf denen man entlang gehen konnte. Das war nicht so einfach, um dort gut säen zu können. Es wurde Weizen und Gerste angebaut, auch gerne Hülsenfrüchte und es war so, dass es oft für eine Keimung sehr wichtig, Feuchtigkeit gab in der Nacht, was dann gut mitgeholfen hat, dass etwas zur Keimung kam. Aber es gab auch Erschwernisse, denn manche Böden waren schwierig. Es gab dort verkrusteten Erdgrund und auch viel Felsen. Also nicht so das Optimum, was wir uns wünschen, wenn wir vielleicht in unserem heimischen Hobbygarten irgendwas tun. Das Gestrüpp, was es dort gab, war teils 30 Zentimeter tief, also so viel wie ein Lineal, was wir aus Schulzeiten noch kennen. Und das ahnen wir schon, das alles sind nicht so die besten Bedingungen. Hier im Gleichnis erzählt Jesus nun einiges über das Ausstreuen. Und es wird gleich schon zu Anfang klar, das Ausstreuen von Jesus ist total freigebig. Der hat also nicht wie wir da gestanden mit dem kleinen Päckchen Samen und sehr genau ausgetüftelt, wo genau möchte ich denn das jetzt einplatzieren, sondern der hat ausgestreut, das sehen wir auch an diesem Bild, freigebig, total freigebig, nicht ängstlich bedacht, wo fallen meine Samenkörner jetzt hin, sondern richtig freigebig. Ich glaube, dass das ein Zeichen ist, was wir ja oft von Jesus kennen, so wie wir ihn im Neuen Testament erleben. Er hat oft Zeit geschenkt. Er hatte die Fähigkeit zu heilen. Er hatte die Fähigkeit, auf Menschen zuzugehen, Vergebung zu schenken, Verständnis. Und das hat er nicht getan, indem er oft geguckt hat, wo bleib ich denn noch? Sondern er hat es getan in einer Art und Weise, die sehr beschenkend war. Von Anfang dieses Gleichnisses an wird klar, das, was ausgestreut wird, ist die Botschaft Gottes. Und Jesus möchte sagen, egal was Menschen mit meinem Geschenk machen werden, ob sie das beachten, ob sie sich danach richten oder nicht, ich verteile. Ich gebe gleichmäßig und ja, ganz viel Reichtum. In dem Kreuz, was hier bei euch hängt, haben wir das am stärksten erlebt, dass Jesus so freigebig ist, weil er bis zum Äußersten gegangen ist, um wirklich sich zu verschenken. Und ich glaube, das ist gut im Hinterkopf zu behalten für die nächsten Gedanken, die wir gleich noch hören werden. Jesus ist aber nicht nur freigebig beim Austeilen von sich selbst und von seinen guten Worten, er ist auch überzeugt von sich. In einem Bibelvers dieses Textes heißt es, das Wort oder der Same bringt hundertfache Frucht. Hundertfach? Die Gärtner unter uns werden jubeln. Die sind ja schon dankbar, wenn es, ja, ich sag mal, nicht frustrierend ist, wenn das, was wir ausgesät haben, auch, naja, vielleicht wenigstens ein bisschen Kresse bringt oder diese eine Amaryllis, die uns gut tut. Hundertfache Ernte? Hat er denn da nicht vielleicht seine Worte ein bisschen übertrieben, es zu doll gesagt? Ich denke nicht, dass er sich festnageln lassen wollte auf die Zahl 100, aber dass er deutlich machen will, da entsteht unendlich viel Frucht, mehr als ihr euch vorstellen könnt. Und das ist gut so. Das Wort Gottes, das kleckert nicht, sondern das klotzt. Das kann richtig viel bewirken. Und vielleicht erinnerst du dich an dein eigenes Leben, wo du das schon mal erlebt hast, wo du gemerkt hast, dieses Wort, das geht tiefer. Das bringt mehr, als wenn ich eine Bildzeitung lese oder ein anderes Buch. Es verändert mein Leben und es kann Richtiges bewirken. Wir wissen, dass dieses Wort so viel Kraft hat, auch aus anderen biblischen Zusammenhängen, zum Beispiel hier aus Jesaja 55, Vers 11. Es wird nicht ohne Frucht zu mir zurückkommen, sondern es tut, was ich will und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Gott selbst hat eine unwahrscheinliche Kraft und Stärke in sein Wort gelegt und sagt, dass das nicht umsonst zurückkommt. Und diese Zuversicht hat auch in Jesus gelebt, obwohl er ja auch miterlebt hat, dass nicht alle seine Worte beherzigt haben, im Gegenteil. Aber in ihm hat gelebt die Überzeugung, dieses Wort ist so kraftvoll. Ein zweiter Gedanke, das Wort ist sehr wohl umkämpft. Und wir werden jetzt drei Kampffelder miteinander betrachten. Das erste Kampffeld sind die Vögel, die kommen. Dafür habe ich unsere schöne Möwe mitgebracht. Vögel, die also Samen fressen können. Das Wort wird geraubt und dafür ist verantwortlich der Durcheinanderbringer, der Teufel. Nach dem Hören entsteht kein tiefes Vertrauen zum Wort oder zu Gott hin. Stattdessen wächst Misstrauen. Sollte Gott das gesagt haben? Das kennen wir ja schon von Eva. So hat die ja auch gedacht. Sollte Gott das gesagt haben? Und vielleicht kennst du dieses misstrauische Denken von dir selbst. Bei dem ein oder anderen Gebiet, von dem die Bibel auch etwas zu sagen hat. Vielleicht Vergebung, vielleicht Umgang mit kniffligen Themen wie Alkohol oder Essen oder Sexualität, vielleicht Teilen mit anderen Menschen. Begriffe, Themen, die uns manchmal unbequem sind, wo wir vielleicht denken, ja, hat er das jetzt wirklich so gemeint? Wo dann vielleicht auch Misstrauen von uns entsteht, ob wir das wirklich ernst nehmen wollen. Vielleicht ahnen wir zu viel Einschränkung, zu viel Negatives für unser Leben und denken, nee, wenn ich das mal nicht so ernst nehme oder nicht beachte, dann geht es mir ja vielleicht besser. Eine andere Möglichkeit wäre, in diesen persönlichen Fragen, die uns betreffen, uns an diesen Gott zu wenden und zu sagen, Herr, lass mich verstehen, was du an dieser Stelle möchtest für mich durch dein Wort von meinem Leben. Ich lade dich ein, heute Morgen Gott neu dein Vertrauen auszusprechen, vielleicht in den Lebensbereichen, wo du merkst, hey, da schleicht sich Misstrauen ein, ob Gott wirklich dieses oder jenes zu dir sagt. Bleib nicht alleine mit deinen Fragen. Wage Gottvertrauen schon beim Bibellesen, statt dich innerlich zu verkriechen und etwas mit dir alleine auszumachen. Das Wort kann manchmal auch geraubt werden durch Entmutigung. Und vielleicht kennt ihr das. Vielleicht seid ihr als Gemeinde manchmal im Moment auch entmutigt, dass euer Pastor so krank ist. Oder ihr seid vielleicht entmutigt durch eine persönliche Lebenssituation, die euch manchmal das Wort raubt, wo ihr plötzlich merkt, diese anderen Gedanken, die sind so groß im eigenen Herzen und im eigenen Kopf. Und da hat das Wort vielleicht nicht mehr so die Kraft. Es wird immer schwächer. Es ist scheinbar, ja, zur Seite gedrängt. Sowas kann es also geben, dass das Gebiet umkämpft ist, dass da Vögel sind, die uns das Wort rauben. Und dass wir Entmutigung und Misstrauen im Leben haben, weswegen plötzlich das Wort nicht mehr so die Kraft entfaltet. Ein zweites Kampffeld. Dafür habe ich von meinem Gartenteich einen Stein mitgebracht. Der Same fällt auf Felsen, geht auf, aber er verdorrt dann doch. Das heißt so viel wie, das Wort Gottes kann keine Tiefenwirkung bringen. Sobald die Lebensprobleme kommen, die Schwierigkeiten oder der Druck, dann gibt dieser Mensch auf. In einem speziellen, schönen, leichten Moment, da war das ja gut mit Gott, da ging das prima. Vielleicht war das die Gemeindefreizeit. Oder der Höhenflug, als ihr einen Gottesdienst hattet, wo ihr noch Stühle ranstellen musstet. Oder ein toller Hauskreisabend, wo ihr gemerkt habt, oh, heute läuft es richtig gut. Aber was ist, wenn am Montag die Woche wieder anfängt? Was ist, wenn eine Diagnose ins eigene Leben kommt? wenn die Ehe mit dem Partner vielleicht nicht mehr so einfach läuft, wie man sich das gedacht hat? Wenn die Eltern plötzlich pflegebedürftig werden oder die Kinder seltsame Wege einschlagen oder eine persönliche Krise das Herz angreift, was ist dann? Hat das Wort Gottes dann noch Kraft? Hat das dann vielleicht ausgedient? Oder kann das gerade dann seine Kraft entfalten, wenn es hart wird bei uns im persönlichen Leben? Dass der Same kann auf Felsen fallen und verdorrt werden, also kann erstickt werden, sodass keine Tiefenwirkung da wäre. Und das sind Menschen, die also ohne geistliche Wurzeln sind. Bei Druck, Schwierigkeiten und Problemen geben sie innerlich auf und geben dem Wort keine Chance mehr. Und das dritte umkämpfte Gebiet, dafür habe ich aus unserem kleinen Weg in der Nähe von meinem Zuhause einen Zweig mit Dornen mitgebracht. Der Same fällt unter die Dornen und wird erstickt. Das heißt so viel wie, es gibt genug Ablenkung, Zerstreuung und Dinge, die uns wieder abbringen können von Gottes Wort. So hat es Jesus in diesem Text selbst benannt. Verpflichtung, Reichtum und Zerstreuung. Oh, ja, sag mal, lebt Jesus denn im 21. Jahrhundert? Das sind doch unsere Schlagworte. Reichtum, Verpflichtung, Zerstreuung. Damals gab es noch kein Handy, aber Zerstreuung kannten die anscheinend schon. Und wir? Ich glaube, wir können was anfangen mit diesen Worten. Jeder von euch, glaube ich, hat Erfahrung mit Zerstreuung. Die Handybenutzer kämpfen schon von morgens an bis vielleicht in die Abendstunde hinein mit der Frage, wie lang will ich denn daran rumfummeln und meine Zeit dort verbringen. Und die Verpflichtungen, die kennen wir alle. Ob es nun die Verpflichtung ist, wann bringe ich mein Geschenk hier unter die Erde, oder ob es deine Berufstätigkeit ist, der Haushalt, was auch immer. Es gibt genug Sachen, die einfach anstehen. Ich glaube nicht, dass Jesus sagen möchte, ja, reiß dich mal ein bisschen am Riemen. Lies mal morgens die Losung, 5 Minuten mehr Bibel statt das andere, dann ist das doch schon ganz gut. Ich glaube, darum geht's nicht. Ich glaube, es geht darum, was ist in unseren Herzen und in unseren Köpfen? Geben wir Gott die Möglichkeit, dort Einfluss nehmen zu können? Geben wir ihm die Chance, mit seinen Gedanken in unseren ach so banalen Alltag eindringen zu können? In unsere Fragen um Zerstreuung, Reichtum und Verpflichtung? Darf Gott da rein mit seinen Gedanken und uns und unsere Entscheidungen prägen? Das ist das dritte umkämpfte Gebiet. Der Same fällt unter die Dornen und wird erstickt. Ablenkung durch Verpflichtung, Geldgier und Zerstreuung. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann kennen wir diese Kämpfe. Dann wissen wir, dass das so ist, dass wir nicht immer Zug haben zur Bibel und dass genug Sachen sich dazwischen quetschen können. Dass das Wort aber so umkämpft ist, das zeigt mir, dass es so kraftvoll ist. Sonst gäbe es nämlich diese Kämpfe nicht. Ich glaube nach wie vor daran, dass es so kraftvoll ist, weil Jesus sich schon zu dieser Kraft bekannt hat. Und deshalb möchte ich gerne den letzten großen Gedanken mit euch teilen. Unser Fokus sollte auf diesem Wachstum liegen, auf dem Wachstum, was er möglich machen kann durch sein Wort. Dieses Gleichnis wird ja in manchen Bibeln überschrieben mit vierfaches Ackerfeld. Und jetzt sind wir nämlich in dem vierten Bereich, das, was es auch noch gibt. Wenn also das Wort in uns Wurzeln schlägt und aufgeht und etwas bewirkt. Luther, der hat an der Stelle das kleine Wörtchen aber gesetzt. Aber, das hat er oft gebracht, dann, wenn ihm irgendetwas ganz dolle wichtig war. Und Luther hat diesen Vers 15 so übersetzt: Das aber auf dem guten Land, das sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen Herzen und bringen Frucht in Geduld. Die Neues Leben Bibel schreibt: Der gute Boden dagegen steht für verlässliche, aufrichtige Menschen, die Gottes Botschaft hören, an ihr festhalten und durch Beständigkeit viel Frucht hervorbringen. Jesus hat es also in einem ganz simplen Beispiel aus dem Alltag der Menschen damals versucht zu beschreiben, wie das läuft. Same, guter Boden, Frucht bringen. Ganz einfach zu verstehen. Und trotzdem ist das immer noch ein Wunder, wenn wir dann diesen einfachen Vorgang auch erleben. Wie erlebe ich das? In den vergangenen Jahren hatte ich eine große persönliche Herausforderung in meinem Leben, nämlich einen schwerwiegenden Konflikt mit zwei Menschen, die mir sehr nahe stehen. Und ich musste mich fragen, wie gehe ich daran? Gehe ich überhaupt daran oder verdränge ich das? Gehe ich mit Gott zusammen daran oder ohne ihn? Ich hatte mich entschlossen, ich gehe daran und ich gehe mit Gott zusammen daran. Und dann wurde dieses Wort Vergebung für mich sehr zentral. Und ich las natürlich auch Texte aus der Bibel zum Stichwort Vergebung, was das bedeutet. Und ich habe mit Gott gekämpft und gefragt: Herr, was heißt das für mich? Was heißt das für mein Leben in dieser Situation? Was bedeutet das? Und nach über einen langen Zeitraum hat Gott mir erschlossen, auch durch sein Wort, was das heißt für mich, für meine Situation. Das war nicht immer einfach und ich habe manches nicht gerne gehört, manches nicht gerne umgesetzt. Und jetzt kann ich rückblickend sagen, es ist gut, dass ich mich damals so entschieden habe, dass ich gesagt habe, jawohl, ich will das mit ihm zusammen und auf Grundlage seines Wortes versuchen zu durchleben. Heute kann ich rückblickend sagen, ohne die Kraft dieses Wortes hätte ich dieses Lebensproblem und diese Herausforderung für mich nicht lösen können. Denn ich habe von der anderen Seite viel Gegendruck erfahren und es wurde mir nicht leicht gemacht. Und von daher war es gut, diese Kraftquelle im Leben drin zu haben. Ich würde gerne mit dieser Predigt keinen Aufruf an euch loslassen. Gebt euch mehr Mühe. Macht ein bisschen weniger Handy und guckt ein bisschen mehr in die Bibel und dann läuft das schon. Sondern ich würde gerne das Vertrauen vermitteln wollen, wenn du dich berühren lässt von Gottes Wort, dann kann das Auswirkungen auf dein Leben und in deine Situation hinein haben, die es sonst vielleicht nicht gäbe, sodass Dinge zum Guten werden können, vielleicht sogar unvorstellbar gut in einer Art und Weise, die für dich traumhaft werden kann. Ich glaube, dass wir Jesus brauchen für dieses Ganze, für das Lesen, für das Zuhören und auch für das Leben, dass es nicht ohne ihn geht und dass wir ihn da auch in Anspruch nehmen können. Denn er hat ja was versprochen, nämlich diese unendliche Menge an Frucht. Und was kann das sein in deinem Leben? Vielleicht besteht deine Frucht darin, ähnlich wie bei mir, dass du einem Menschen vergeben kannst, wo du sagst, alleine hätte ich das nie im Leben zustande gekriegt. Vielleicht besteht die Frucht deines Lebens darin, dass du dich hier in dieser Gemeinde ehrenamtlich engagierst und sagst, ich bin bereit, meine Zeit, meine Gaben, meine Kraft zur Verfügung zu stellen, obwohl es manchmal schwer ist. Vielleicht besteht die Frucht, die Gott wirken möchte, darin, dass du irgendetwas teilst, dein Geld oder deine Fähigkeiten mit deinen Nachbarn. Vielleicht besteht die Frucht darin, dass du zuhörend bist in deiner Familie, wo Menschen belastet sind und es brauchen, dass einer ein offenes Ohr hat. Vielleicht besteht die Frucht darin, dass du ein mutiges Wort wagst, auch ein Wort von Gott in deinem Alltag, wo deine Nachbarn, deine Freunde oder Arbeitskollegen vielleicht über irgendetwas reden und du merkst, und jetzt könnte ich etwas sagen. Ich könnte ein Wort da reinbringen von Gott, was die Situation verändert. Wie auch immer, diese Frucht ist möglich. Was kann das Ganze praktisch für uns bedeuten? Dazu noch ein paar Gedanken zum Schluss. Du selber kannst heute, wenn du magst, um eine neue Lesefreude bitten für die Bibel. Immer wieder kannst du darum bitten, denn wir haben die Freude manchmal nicht von alleine. Und ich glaube, dass Jesus die wecken kann, weil dieses Buch dein Leben immer wieder verwandeln kann und deshalb tiefer schürfen kann als vieles andere. Du kannst Gottes Geist einladen in dein Leben, um dir Dinge zu übersetzen, die du hören sollst. Du kannst dich fragen, wie sieht es aus um meine Zeitfenster? Gebe ich Gott überhaupt die Möglichkeit zu sprechen? Hat er irgendwo in meinem Tag, in meiner Woche oder in meinem Monat ein bestimmtes Zeitfenster, wo er auch durch sein Wort reden kann? Und manchmal braucht es frischen Wind für die Bibellese. Das kennt ihr vielleicht auch, dass ihr merkt, oh Mensch, jetzt bin ich schon 2 Jahre mit immer der gleichen Neues Leben Bibel vielleicht unterwegs. Es bräuchte jetzt gerade mal was Frisches. Ja, das können wir uns gönnen. Da können wir uns frischen Wind gönnen, der uns hilft, neue Texte zu verstehen. Vielleicht eine andere Übersetzung. Ein Buch, was dich lockt, was dir hilft, tiefer zu graben. Und das Letzte, was wir machen können, wir können unseren Blick schärfen lassen, auf Wachstum zu schauen. Wir haben heute Morgen viel über Blumenzwiebeln, über Samen und so weiter gehört. Und ich werde immer an meinen Großvater erinnert, wie er es gehandhabt hat, der auch einen großen Garten bewirtschaftete. Er stand dann oft abends und schaute auf das, was er am Tag im Garten gearbeitet hatte. Er hatte oft viel geschwitzt bei dieser Arbeit. Und dann sah ich ihn oft, wie er sich noch so den Schweiß von der Stirn wischte und dann aber befriedigt schaute auf das, was er da an dem Tag gewühlt hatte. Und dazu lädt Jesus dich und mich auch ein, dass wir auf Wachstum schauen. Wir brauchen nicht darauf zu schauen, wo wir vielleicht das Wort Gottes verdrängen, wo unsere Mitchristen keine Lust mehr haben auf Gottes Wort oder wo wir vielleicht versagt haben, sondern wir können ganz bewusst darauf schauen, wo es denn gefruchtet hat in unserem Leben, in der letzten Woche, in unserer Gemeinde, wo wir merken, hey, da wirkt das Wort Gottes, da bringt es etwas. Vielleicht im Leben deines Ehemanns oder deiner Ehefrau auf das Wachstum schauen. Das ist Realismus, biblischer Realismus. Nicht sich runterziehen lassen durch negative Gedanken. Jesus hat mit diesem Gleichnis etwas Wichtiges versucht zu teilen. Er hat versucht, über sein Leben letztlich zu sprechen, über die Art und Weise, wie er sich verschenkt hat an uns Menschen. Und er hat die Hoffnung, dass Saat aufgeht in deinem Leben, in meinem Leben, im Leben dieser Gemeinde. Das wird zunächst dich und mich verändern, Das habt ihr gemerkt durch die Beispiele, die ich geteilt habe. Und das wird danach deine Welt verändern und damit auch diese Stadt. Und das ist cool und das ist wünschenswert. Ich möchte dich einladen, diese Sicht auf Gottes Wort neu zu haben. Ja, und ich möchte dich auch einladen, jetzt zu einigen Augenblicken der Stille. Wir werden ein Instrumentalstück hören. Und ich habe 3 Fragen zum persönlichen Nachdenken. Gibt es eine Lebenssituation, wo du vielleicht Jesus bewusst heute Morgen einladen möchtest, dass er reinkommt und wirkt mit Hilfe seines Wortes? Eine ganz bestimmte Situation. Eine 2. Frage: Gibt es Verpflichtung, Reichtum und Zerstreuung? Und gibt es da irgendeine Herausforderung, die du sehr wohl kennst? Und 3. Was ist dein konkreter Schritt für diese Woche? Wir nehmen einen Augenblick Zeit zum Nachdenken und anschließend möchte ich noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du dein Leben so mit uns geteilt hast, dass du unendlich viel Reichtum hast, den du an uns verschenkt hast durch deine Liebe, die du am Kreuz bewiesen hast. Und diese Liebe von dir, die erfahren und erlesen wir immer wieder, wenn wir in dein Wort schauen. Wenn wir uns beschäftigen mit Geschichten von dir, mit Gleichnissen, mit Gedanken, die von dir erzählen und die deine Wirklichkeit in unsere Wirklichkeit bringen. Herr, und du siehst unsere Herausforderung in unserer Zeit, dass wir eben nicht immer Zug empfinden dahin, dass wir manchmal auch frustriert sind, weil wir Sachen nicht verstehen, dass wir manchmal auch frustriert sind über unser Leben, über die Herausforderungen, die wir vorfinden. Und ich bete dafür, dass uns heute neu wichtig wird und du in unser Herz pflanzt, wie du mit deinen Gedanken da reinkommen möchtest und in unserem Leben Frucht bewirken willst, indem das, was von dir kommt, sich entfaltet und aufblühen kann und ja zur Freude von uns und zur Freude von dir Wachstum da ist. Schenke uns diesen Reichtum durch das, was wachsen kann, und schenke uns die Wachsamkeit für unser eigenes Leben aufzumerken auf das, wo wir auch unser Leben bewahren sollen, damit du zum Zuge kommen kannst. Danke für deine Kraft, die drinsteckt immer noch und das dein Wort verwandeln und verändern kann. Dafür geben wir dir die Ehre. Amen.